Tapcast. Training optimieren und perfektionieren mit Tieren und auch mit uns Menschen. Der Podcast der Tierakademie Scheuerhof und Septemberhund. Ich bin Susanne Allgeier. Hallo, heute spreche ich mit Selina Delamo. Sie ist Tierärztin mit der Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie. Sie ist Referentin in unterschiedlichen Bereichen, und zwar für tierärztliche Weiterbildung, für tiermedizinische Fachangestellte. Und wenn es rund um die Hundetrainer geht, dann ist sie auch als Referentin unterwegs. Sie ist Autorin und hat viele, viele Bücher geschrieben, unter anderem das Handbuch für Hundehalter und ein Buch zu dem Thema Epigenetik. Das finde ich sehr spannend und ist vielleicht auch gar nicht so bekannt. Und sie hat auch ein Buch zum Thema Geräuschempfindlichkeit geschrieben, unter anderem. Und um dieses Thema geht es heute. Hallo, liebe Selina, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, freut mich, dass ich hier mal bei dir im Podcast mitmachen darf.
Ja, und dann starten wir doch gleich mit einer Frage, die ist, wie kommt es denn, dass du so viele Bücher zu so unterschiedlichen Themen rund um den Hund geschrieben hast?
Also der gemeinsame Aufhänger ist natürlich der Hund. Das heißt, zuerst waren die Bücher stark trainingsorientiert und seit einiger Zeit vermische ich das so ein bisschen mehr auch mit dem klinischen Hintergrund oder was mir einfach in der Tierarztpraxis mit den Verhaltenspatienten begegnet. Und es macht mir einfach auch Spaß zu schreiben und das ist der Grund. Genau.
Ja. Ja, also total schön. Ich bin völlig begeistert von der Menge an Büchern zu wirklich ganz unterschiedlichen Themen, die du geschrieben hast. Und heute geht es ja um Geräuschempfindlichkeit. Und so eine Frage vorneweg ist, also viele kennen ja Silvester mit dem, dass Hunde da Angst vor den starken Geräuschen haben. Glaubst du, dass man Geräuschempfindlichkeit tatsächlich therapieren kann, sodass der Hund dann nicht mehr drauf reagiert?
Also ja und nein. Ich fange einfach mal so mit dem Hauptklopfer an. Geräuschangst oder Geräuschempfindlichkeit ist halt nur ein Symptom. Das wird aber immer so dargestellt, als ob das, ich sag mal, wie eine Erkrankung ist oder als ob das das Kernproblem ist. Das Kernproblem ist noch gar nicht aufgedeckt, wenn man einen Hund kennenlernt, der Geräuschprobleme hat. Und wenn man den Kern so aufdeckt und diese Ursache therapieren kann, dann ja, dann hat man im Endergebnis einen Hund, der keine Geräuschprobleme mehr hat. Und das ist aber leider nicht der Regelfall. Das heißt, es werden halt tatsächlich die überwiegende Zahl leider der Hunde gar nicht richtig kontrolliert. Ne? Es wird halt ganz schnell immer versucht, mit Übungen dagegen zu halten. Aber diese Empfindlichkeit, das sind nicht unbedingt immer negative Lernerfahrungen. Also das heißt, mit ein bisschen Pech oder du hast wahrscheinlich schon selber genug diese Hunde kennengelernt, kann halt ein Hund, dem nie ein Geräuschtrauma passiert ist, ja auch ganz starke Geräuschangst haben. Und die haben halt auch irgendeinen Grund dafür, der aber nichts mit einer Lernerfahrung zu tun hat. Und jetzt bei uns in der Praxis ist Geräuschangst so das zweithäufigste Einzelproblem, sage ich mal. Insofern haben wir halt, ich meine, mein Blick ist natürlich sehr gefärbt jetzt durch meine Arbeitssituation, aber wir haben halt eigentlich nur Hunde, die gleichzeitig auch körperlich krank sind. Ja? Und manchmal ist einfach die Belastung von innen so groß, dass die dann halt alle möglichen Außenfaktoren als Schad- und Stressreize empfinden. Und das ist so ein typischer Fall für einen geräuschängstlichen Hund. Das heißt, denen geht es nicht gut. Und der richtige Weg für eine Therapie ist halt herauszufinden, warum geht es diesem Hund nicht gut? Und wie kann ich das abstellen? Wie kann ich das verbessern, dass es ihm wieder gut geht? Und also Übungen sind natürlich in der Therapie schon auch ein Punkt, aber tatsächlich einer unter ferner Liefen, muss man sagen. Der Löwenanteil, wenn man so einen Fall hinkriegen will, ist tatsächlich so gescheit die Analyse voranzutreiben, dass man für diesen konkreten Einzelfall herausfinden kann, was ist mit dem Hund los. Und dann ist die Prognose, wenn der Tierhalter mitspielt, also mitspielt heißt, Er lässt die Untersuchungen zu, die erforderlich sind. Er will auch die Therapiemaßnahmen umsetzen, also ich sag mal so volle Kraft voraus. Dann stehen die Chancen eigentlich gut, das zumindest mal so zu verbessern, dass es keine alltägliche Belastung mehr ist. Und die Geräuschangsthunde, du hattest jetzt Silvester schon angesprochen, die haben halt solch eine Peak-Belastung wie Silvester oder ein Feuerwerk im Sommer oder halt andere sehr laute Geräuschereignisse, Karneval jetzt bei uns hier im Rheinland oder sowas. Da geht es denen dann wirklich ein paar Tage oder an dem Belastungstag zumindest halt extrem schlecht. Aber die Hunde, die schon betroffen sind, die haben das Problem natürlich immer. Das heißt, das ist auch so, ich sag mal, Silvester wird der ein oder andere Hund ein bisschen behandelt, so mit zumindest mal Angstlösern vielleicht. Aber das ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. 364 Tage im Jahr geht es ihm halt schlecht, weil er keine Behandlung bekommt, ne? Und da, also für dieses Thema, da liegt so vieles im Argen eigentlich, dass man da ganz gründlich mit aufräumen müsste, wenn man wirklich jetzt sagt, okay, ich sehe, dass meinem Hund sehr schlecht geht und ich möchte ihm wirklich helfen, dann ist das was ganz anderes, als ein paar Übungen zu machen, wenn man, was weiß ich, irgendein anderes, auch von mir aus irgendein anderes Angstproblem sogar hat, weil diese Geräuschangst so alltäglich ist und andere Angstreize halt nicht in dem gleichen Maße einen Hund, ja, ein Leben lang, wenn er Pech hat, begleiten, so, ne? Das
Also du, das, was du sagst, wenn ich das richtig verstehe, dann ist auch so eine extreme Stressbelastung wie Silvester bei einem Hund so, dass der schon auch was Körperliches mitbringt oder dass es ihm sonst nicht so sonderlich gut geht, wenn er sehr schreckhaft an Silvester ist, also wenn er sich da verkriecht oder teilweise sind die Hunde ja nicht ansprechbar.
Ja, also das auch, also oder da, wenn ich das jetzt von dir richtig verstanden habe, dann meinst du, dass also die Belastung auch Auswirkungen auf den Körper hat. Das ist auch so. Das heißt, das verschlechtert sich an solchen Tagen auch. Und dann geht es denen auch körperlich schlecht, ne? Also ich nehme mal ein Menschenbeispiel. Wenn man eine starke Angst hat, vielleicht Prüfungsangst oder irgendwas, was vielleicht der ein oder andere kennt, dann reagiert der Körper. Also das ist nicht nur eine Empfindung, die psychisch verarbeitet wird, sondern es hat immer direkte Auswirkungen auf den Körper, wie Stressdurchfall oder Erbrechen oder sowas als sehr häufige, sehr typische Reaktion. Also das auch, und das passiert auch Hunden. Aber ich meinte es eigentlich umgekehrt. Das heißt, die Tatsache, dass der Hund überhaupt Geräuschangst hat, die Ursache ist wahrscheinlich nicht nur Psyche, also nicht nur eine Lebenserfahrung oder eine vielleicht genetische Weichenstellung oder ähnliches. Das sind alles Faktoren, die spielen da mit rein. Aber es wird nach dem körperlichen Anteil, der bei, also wie gesagt, bei meinen Patienten zu annähernd 100% dabei ist, da wird gar nicht nachgesucht. Das heißt, keiner macht sich die Mühe zu gucken, hat der Schmerzen, hat der Verdauungsprobleme, hat der was mit dem Herzen, hat der was mit der Schilddrüse oder was auch immer die Ursache sein kann. Die ist halt bei jedem Hund anders. Aber ein Nicht-Wohlempfinden vom Körper und keine perfekte Gesundheit sind einfach der Nährboden dafür, dass diese Hunde einfach eine viel höhere Chance haben, alltägliche Reize so negativ abzuspeichern. Da muss denen gar nichts Schlimmes passiert sein. Das ist halt, also lerntheoretisch gesprochen, halt der Ablauf von einer Sensitivierung. Der Reiz hat gar nichts damit zu tun. Trotzdem gibt es halt eine negative Verknüpfung. Das hat irgendwann stattgefunden. Und bei den Geräuschen halt sind es häufig so Ketten. Das heißt, Angstreize werden halt häufig über so, ich sag mal, eine Ähnlichkeitsschiene verknüpft. Ja, zuerst hat er Angst vor lauten Schüssen von mir aus oder irgendwas und dann auch vor einem lauten Knallgeräusch, was aber anders klingt. Und dann hat er quasi schon zwei Geräuschprobleme und dann gibt es halt noch eine Ähnlichkeit wieder zu einer anderen Qualität. Vielleicht, wenn es Silvester ist, ein Zischen kommt dazu oder sowas. Also wie diese funkensprühenden Teile oder sowas oder so eine Zündschnur, die abbrennt oder sowas. Und dann haben wir also eine Zischkomponente. Dann, wenn es Indoor ist, ist Zischen, Öffnen von kohlensäurehaltigen Flaschen beispielsweise oder Heißluftballons, wenn es Outdoor ist oder sowas. Und dann haben wir auch manchmal so ein Überspringen in andere Problembereiche, die gar nichts mit dem Geräusch zu tun haben. Wenn der Hund vor Heißluftballons Angst hat, hat er auch Angst vor Sachen, die am Himmel sind, ja, die vielleicht geräuschlos am Himmel sind. Und dann haben wir noch so ein so eine Komponente, naja, Sachen von oben sind stressig oder andere Ketten wären dann, Wetter wird stressig, ja, der Hund hat Knallangst und dann Gewitterangst und Angst vor Regen und solche Ketten, ne? Also das ist total typisch, dass halt untherapiert ein Geräusch, was irgendwann mal der Auslöser war, nicht das alleinige Problem ist. Und naja, je länger man es stehen lässt, umso mehr müsste man wegtherapieren, ne? Also das heißt immer sehr klug, relativ früh das Problem wieder zu versuchen, irgendwie gerade zu rücken. Und natürlich auch, weil es dem Hund nicht gut geht. Aber die Therapie hat natürlich auch eine viel, viel bessere Prognose, wenn man nur ein frisches Problem therapiert, als wenn man jetzt ein Problem, weiß ich nicht, der Hund hat seit 8 Jahren massive Ängste oder Geräuschängste. Das ist mühsam und das ist auch natürlich weder schnell noch kriegt man es so komplett aus der Welt gebügelt, ne, wenn was so lange Zeit besteht. Das heißt, da bleibt immer irgendwas zurück. Und unser Anspruch ist halt natürlich, es so gut wie es geht wegzukriegen. Manchmal hat man nicht das Endergebnis Heilung, also man hat gar nichts mehr, sondern halt nur in Anführungszeichen, damit sind wir meistens schon ganz zufrieden, eine so gute Verbesserung, dass der Hund wieder Lebensqualität hat, ne? Und dass der Alltag für das Hundhalterteam belastungsfrei ist oder so gut wie belastungsfrei.
Also das heißt, dass ich dieses Thema Geräusch, Empfindlichkeit, Geräusch, Angst so ein Stück weit einfach verselbstständigt, wenn das nicht therapiert wird. Und dann eben diese Ketten entstehen.
Genau.
Nach was suchst du denn oder wie gehst du da bei der Körperanalyse des Hundes vor? Also welche checkst du erst Organe oder ob der Hund körperlich Schmerzen hat? Wie ist da so deine Vorgehensweise, wenn jemand zu dir kommt?
Also wir machen halt eine zuerst mal oberflächliche allgemeine Untersuchung, ne? Also das, was einem dann direkt so, ich sag mal, von den Vitalparametern ins Auge springt, also Herz abhören und mal einfach so dieser typische oberflächliche Check-up, ne? Man guckt den mal so auf den ganzen Körper und wir beobachten die Tiere halt auch, während wir mit dem Halter sprechen, dürfen die halt bei uns im Raum meistens frei sein oder selbst wenn sie angeleint bleiben, ist unser Blick dann halt natürlich so nebenher viel beim Hund. Und da sieht man dann häufig schon Sachen, wie ist das Fell, was für eine Körperhaltung hat der, vielleicht Schonhaltung auch oder solche Auffälligkeiten. Und dann kommt halt, das machen wir meistens so gegen Ende, weil die Tiere sonst oft sehr gestresst sind während einer längeren Gesprächsdauer manchmal, dass wir halt Schmerzchecks machen. Dass wir so Triggerpunkte überprüfen beispielsweise. Und das geht dann so in die Richtung von den Sachen, die einem erstmal mit diesem oberflächlichen Raufgucken von außen irgendwie schon komisch vorkam. Plus natürlich befragen wir den Halter nach Besonderheiten, Fressverhalten, Ausscheidungen und sowas alles, dass wir dann irgendwie versuchen, einen Aufhänger zu finden. Also wir versuchen nicht eine Krankheit zu finden, die der nicht hat oder sowas, ne? Also nicht, um ihm was anzuhängen, sondern wir gucken nach den Dingen, wo die Tierhalter vor allen Dingen halt natürlich das Problem, nämlich die Geräuschangst, überhaupt nicht mit in Verbindung gebracht haben. Ja, die wissen teilweise, was weiß ich, der Hund hat HD, der hat ein kaputtes Knie oder irgendwas. Und die kommen gar nicht auf die Idee zu denken, okay, das hat beides was miteinander zu tun. Nicht die Krankheit, also nicht eine HD hat er nicht, weil er Geräuschangst hat, aber umgekehrt ist er viel gefährdeter, geräuschängstlich zu werden, wenn er ein Schmerzpatient ist und vor allen Dingen ein untherapierter Schmerzpatient. Eine richtige Häufung haben wir, das betrifft aber nicht nur Geräuschangst, sondern alle Ängste bei Schmerzen, ganz stark natürlich, auch häufig unentdeckt leider. Und bei Problemen aus dem Verdauungsapparat tatsächlich. Das sind so die typischen Sachen von Belastungen im Körper, die sehr unangenehm sind für die Tiere. Juckreiz wäre noch das Dritte, das zählt auch damit rein. Also sehr unangenehme Sachen, die aber, wie soll ich das sagen, auf Halterseite oft manchmal so akzeptiert werden. Die leben damit. Sie wissen es manchmal, manchmal wissen sie es nicht mal. Und sie empfinden das so wie, ja, ach, das hat der schon immer. Ja, also der hat immer ein bisschen weichen Kot oder der erbricht sich jeden Morgen nüchtern oder sowas. Und sie realisieren gar nicht, dass dieser Zustand für den Hund ja nicht nur in diesem Augenblick, wo er das dann hat, schlecht ist, sondern dass es ja ein Prozess ist. Ja? Also Verdauungsapparate, das ist halt ab Nahrungsinput natürlich ein Prozess, der dann im Gang ist. Und das wird übersehen. Das heißt, die Belastung für den Hund ist ja 24/7, wenn sie Pech haben und das ein Leben lang, wenn sie ganz doll Pech haben oder schon seit Wochen oder Monaten. Ne? Und das versuchen wir halt einzugrenzen, rein optisch so, wonach gucken wir. Und dann kommt es immer darauf an, wie toll spielt der Tierhalter mit, was dürfen wir untersuchen? Weil, also ich würde ja manchmal gerne auch, ja, auch einfache Sachen, ich sage mal, eine Blutkontrolle mal machen oder irgendwas, dass man mal Organe checken kann. Ja, wie ist es denn? Aber sehr häufig, das ist auch kleiner Kritikpunkt tatsächlich an den Tierhaltern, sehr häufig kommt dann so ein Veto, ja, und sie lassen das nicht umsetzen, muss nicht bei uns sein, können Sie auch beim Haustierarzt machen, da haben wir gar keinen persönlichen Vorteil von oder sowas. Wir wollen einfach nur wissen, was ist los, damit wir das in der Therapie berücksichtigen können. Und naja, der Kommentar ist dann so, nee, der ist gesund, der ist kerngesund, wo ich dann denke, ich sehe ja, dass er nicht kerngesund ist, ja, und ich habe es auch versucht darzustellen und zu erklären, aber es darf gar nicht danach geguckt werden, so richtig. Das betrifft jetzt eine für mich persönlich im Wohlbefinden zu große Gruppe, aber natürlich keinesfalls jeden Tierhalter. Das heißt, wir haben überwiegend natürlich nette und super bemühte und auch super besorgte Tierhalter, die uns die Tiere zeigen, weil sie merken, wie elend die teilweise sind. Und mit denen kann man sehr gut arbeiten. Also nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt, sondern es ist halt nichtsdestotrotz ist was, was ja jede Woche mindestens einmal passiert, ne? Dass wir eigentlich nicht dürfen. Der Tierhalter gibt uns kein grünes Licht dafür. Und das
Denkst du,
einfach mal
dass es,
weiter.
Entschuldigung,
Also, ja.
Denkst du, dass es eher so eine Kostenfrage dann ist oder dass die Leute wirklich davon überzeugt sind, dass der Hund gesund ist und sie, also und sie das für unnötig halten? Oder was ja auch eine Variante wäre, ist, dass die Leute denken, das hat ja nichts damit zu tun oder das können Sie sich selbst nicht vorstellen.
Also ich glaube, du hast jetzt alle Faktoren benannt, so
Ah,
ungefähr die
okay.
gängigen, die es sein können. Und das ist sicherlich von Tierhalter zu Tierhalter unterschiedlich. Und oder auch eine Mischung aus diesen Faktoren einfach. Ne? Und vielleicht gibt es noch ein weiteres Detail in dem Bereich. Das ist so, dass auch die Augen vor einer Erkrankung verschließen zu wollen. So nach dem Motto, ich will jetzt gar nicht wissen, was er hat. So. Ich lebe ganz gut mit ihm so und am Ende hat er was Schlimmes und ich will es nicht wissen so. Ne? Also ja, wirklich im Sinne von Kopf in den Sand stecken. Ne? Das haben wir auch manchmal. Manchmal sagen sie es auch so. Ne? Und ja, ich denke dann immer, eine Therapie, gerade auch für ein schwieriges Thema, Geräuschangst ist halt so ein diverses Problem, ja. Wir haben so viele unterschiedliche Faktoren und Facetten und die Haushalte natürlich auch eine total unterschiedliche Situation, was das Belastungsbild anbetrifft. Das ist schon in sich schwierig genug, da die perfekte Therapie, aufzustellen. Aber wenn man dann halt einen total relevanten Faktor quasi wie ausblenden muss, weil man, wenn man das nicht untersucht hat, man kann ja nicht einfach irgendwelche Medikamente oder was einsetzen, um was zu therapieren, wo man gar nicht weiß, ob es da ist oder nicht. Das ist seltsam. Und auch eine Beobachtung, die ich auch verwunderlich finde, einfach, wenn wir denn dann Untersuchungen machen dürfen, dass die Tierhalter uns teilweise wirklich, also regelrecht böse sind, wenn in dem Ergebnis rauskommt, das, was wir untersucht haben, hat er nicht. Also wenn das sowas ist, wo wir denken, das sieht nicht in Ordnung aus. Am besten, wir kontrollieren das mal. Und dann kommt ein negativer Befund zurück. Ist ja theoretisch eigentlich ein Grund zur Freude. Und die sind dann so, naja, das hat halt nur Geld gekostet. Und so gern ich es auch vielleicht wäre, oder ehrlich gesagt, nicht mal, wir sind halt alles keine Hellseher. Also man muss einfach manche Sachen mal überprüfen, um zu wissen, wo man dran ist. Und das kann man nicht nur durch äußeres Gucken erledigen, ne? In der Humanmedizin muss man auch manche Untersuchungen einfach machen, um zu wissen, was so Sachlage ist. Also insofern, das ist auch einfach nur eine Beobachtung.
Es sind so aus deiner Erfahrung, also gibt es so Rassen, die da häufiger vorkommen, die unter Geräuschangst leiden? Kann man das so ein bisschen zuordnen oder gibt es da gar keine Verknüpfung?
Doch, also offiziell zumindest jetzt, ich kann das aus meiner Praxissituation heraus nicht so bestätigen, weil wir wirklich querbeet alles haben, also klein, groß und null Rasse Auffälligkeiten so feststellen können. Aber rein von den Studien her und von der Statistik ist halt die komplette Hütehundgruppe häufiger betroffen und auch einzelne Jagdhunderassen. Also da nimmt man halt an, so besonders empfindliche Ohren sozusagen, also dass sie halt auch so selektiert worden sind, dass sie so auf kleinste Geräusche noch gut genug reagieren können mit der Schattenseite, dann sind sie halt auch ja, empfindlicher. Also das heißt nicht, sie haben das Problem zwingend, aber die Gefahr ist einfach größer, das zu entwickeln. Und auch in der Zucht halt, wenn jetzt schon eine Mutterhündin sehr ängstlich ist und auch vielleicht sogar geräuschängstlich, dann haben wir auch so ein ganz frühes Abgucken natürlich. Also das ist immer nicht ein 1:1 Abgucken, aber halt Welpen entwickeln sich ja meistens nicht zu sehr stabilen Hunden mit einer super nervösen oder ängstlichen Mutterhündin. Insofern, da kommt es manchmal von ganz, ganz früh. Ja.
Also bei den Rassen wäre das natürlich so, aber bei einer ängstlichen Hündin, denkst du, das ist eher so, also abgucken, adaptives Verhalten oder dass da auch eine genetische Komponente mit dabei ist?
Das ist sicherlich beides, was wir so halt auch wieder, weil es dann ja immer keine Studien dazu gibt, ne, so genau festnageln können. Also ich denke, das ist sicher immer so ein Mischfaktor auch, oder zumindest mal, ne, sind die Chancen hoch, dass es so ein bisschen beides ist. Auch weil du vorhin die Epigenetik angesprochen hast. Die Epigenetik spielt sicherlich auch eine Rolle dabei. Also das sind halt einfach immer nur Sachen, die vermutet man, weil man es halt bei dem Tier, was man dann vor sich hat, so nicht festnageln kann, ne? Mangels Vergleichsdaten einfach. Aber ja, ich persönlich glaube das schon.
Ja, also wenn ich jetzt von meiner Hündin ausgehe, die hat schon auch Stress an Silvester. Und jetzt bin ich schon die ganze Zeit am Überlegen, was könnte die für ein Problem haben. Und also gesundheitlich würde ich jetzt natürlich auch mal sagen, dass das okay ist. Was sie aber auch hat, ist ein autoaggressives Verhalten. Also ich kenne die Trigger und manche Trigger haben wir inzwischen auch schon, also so weit, dass sie da kaum noch drauf reagiert. Ich halte so einen Trigger immer für immer aktiv. Man kann sie nur vermeiden und den Hund sicherer kriegen. Aber es gibt schon so bestimmte Trigger, wo sie, also wenn sie sich zum Beispiel mit ihren Hinterpfoten in alleine verheddert, das ist ein 100% Treffer, da geht sie auf sich los. Also, und die geht schon heftig auf sich los. Aber das ist so das Einzige, das ist, was sie so hat. Ja, das ist, würde ich jetzt, ist das ein körperliches Symptom? Würdest du das als körperliches Symptom einschätzen?
Ja, also jetzt kenne ich leider deine Hündin nicht, aber theoretisch ja. Ne? Das klingt so ein bisschen nach so einer Hyperästhesie, also so eine besondere Berührungsempfindlichkeit, wenn das so ein starker Trigger ist, dass da eine Berührung stattgefunden hat und dann, dass sie sich gegen ihren eigenen Körper richtet, hat auch einen neurologischen Anteil. Ne? Neurotransmitter spielen da sicherlich auch eine Rolle. Und das wäre tatsächlich ein Hund, wo ich auch wieder den Verdauungsapparat mir mal ganz, ganz genau angucken würde, weil diese körperlich so stark berührungsempfindlichen Hunde und auch halt Hunde, die dann mit Neurotransmission, das muss kein schlimmes Problem sein, ne? Und du scheinst das ja auch sehr gut unter Kontrolle zu haben. Aber geht es deiner Hündin auch nur gut, weil du das so gut unter Kontrolle hältst und halt jemand, der weniger Erfahrung hat, würde da vielleicht mehr übersehen und vielleicht auch weniger managen oder weniger üben, sodass ich schon denke, ja, ich würde danach suchen, sagen wir es mal so. Ich möchte keinen Hund irgendwie krank quatschen, sondern einfach, ich revidiere das auch noch vielleicht mal mit dem Begriff Krankheit, weil das, was wir eigentlich suchen, ist nicht eine Krankheit, sondern ein Stressor, und zwar ein körperlicher Stressor, der dann irgendwann in so einem Summebild für den Hund nicht mehr zu kompensieren ist. Also eine HD ist jetzt halt ein Krankheitsname, aber letztendlich im Körper ist es vor allen Dingen mal ein Stressor, wo Energie verloren geht. Ja, das heißt, Körper versucht ja immer Entzündungen zu heilen und alles Mögliche halt zu heilen und reparieren von innen heraus. Und das kostet halt Energie. Und je mehr Störfaktoren zusammenkommen, dann hat er vielleicht noch, was weiß ich, eine Bindehautentzündung und dann hat er noch irgendwas anderes. Also wir suchen nicht nach Todeskrankheiten oder sowas, ja, sondern wir suchen eher nach der Summe aller Kleinigkeiten. Und da ist auch die Prognose für diese jeweiligen körperlichen Probleme häufig ziemlich gut, muss man sagen. Man muss nur einfach mal danach geguckt haben. Und wenn man die weg hat, dann hat der Hund eine viel höhere allgemeine Stressstabilität. Und dann halten sie halt auch einfach Belastungen, die jetzt zum Beispiel von außen kommen, wie Geräusche oder andere Begegnungsreize oder was ihnen sonst noch Last macht, einfach besser aus. Ja? Und eigentlich hat man dann nichts Psychisches therapiert, sondern man hat einfach nur Stress gemindert, körperlichen Stress in dem Fall, und damit den Hund stabiler gekriegt. Und zusätzlich würde man natürlich bei einer echten Geräuschangsttherapie auch konkrete Übungen mit ins Boot nehmen, das Management nochmal angucken, wahrscheinlich auch ein bisschen verbessern oder umstellen. Da kann man immer noch ganz viel machen. Aber das meinte ich, dass man jetzt auch für alle Zuhörer hier aus dem Podcast, dass man nicht denkt, nee, so Krankheiten, meiner ist gesund, der rennt gut und der hat eine gute Verdauung und so weiter, so der hat nichts. Das ist vielleicht auch der Grund, warum so viele Tierhalter dann sagen, nee, nee, kerngesund, ne? Aber vielleicht ist das so ein anderer Blick. Also, wenn ich Krankheit meine, dann meine ich vor allen Dingen Stress. Also Stress jetzt nicht unbedingt von außen nur, sondern Stress halt gegebenenfalls auch vom Körper selbst. Und das suchen wir.
Ja, ich finde es wirklich sehr, sehr spannend, weil es ist ja so ein bisschen, wie soll ich das sagen, um die Ecke gedacht, wo können die Verbindungen liegen und vielleicht ist es auch für die Leute gar nicht offensichtlich, dass mein Hund Geräuschangst hat und jetzt soll ich den medizinisch untersuchen lassen, weil ich brauche ja vielleicht eher ein Mittel zur Beruhigung des Hundes, also was dann an Silvester stattfindet. Ja, und dass die Leute diese Verknüpfung gar nicht wirklich herstellen können. Also das ist jetzt sowas, also was mich auch gerade ja, was mein Gehirn gerade sehr, sehr aktiviert, dass man das eben so sehen kann. Das finde ich sehr spannend. Ich würde jetzt gerne noch so zu Trainingsansätzen gehen. Also du hast ja schon gesagt, dass man das Management verbessern kann oder sich das nochmal anschauen kann. Welche Trainingsansätze würdest du denn empfehlen? Also gibt es konkrete Übungen, die du empfehlen würdest bei einem Hund mit Geräuschangst?
Also wenn die Liste an Stressgeräuschen oder angstauslösenden Geräuschen nur ganz kurz ist, also wenn wir es mit so einem frischen Problem oder vielleicht sogar auch mit einem Geräuschtrauma zu tun haben, dann ist natürlich so eine klassische Gegenkonditionierung die Übung der Wahl, weil man damit halt wirklich dann ein ganz anderes emotionales Erleben hat, wenn man es gut trainiert hat. Lohnt sich aber total nicht, also gar nicht, nicht total nicht, sondern gar nicht, wenn man so eine ewig lange Liste an Angstgeräuschen hat, weil das ist halt ein Training ohne Ende dann, ne? Das heißt jetzt gar nicht, weil man keinen Bock drauf hat, sondern weil es nicht realistisch ist, dass man das auf dem Weg lösen kann. Und wenn man also so einen sehr vertrackten Fall hat mit so vielen Belastungen, dann würde man halt, also nicht, dass das schädlich ist, man würde vielleicht so ein, zwei Geräusche trotzdem so trainieren, vielleicht die Hauptübeltäter oder sowas, aber würde man sehr viel Entspannung trainieren, man würde auch so Ersatzbilder trainieren, dass man den Hund sehr lange und eng in Konzentration halten kann, weil das Gehirn halt nie gleichzeitig super konzentriert und absolut in einer emotionalen Eskalation sein kann. Und das sind aber dann Sachen, da vermischen sich so Übungen mit Managementmaßnahmen. Also der Tierhalter muss das zwar erst üben, dass der Hund darin sehr gut wird, aber dann geht es immer darum, das ist nur anwendbar, wenn es auch abgefragt wird. Also das heißt, dass dann der Hund, was weiß ich, sagen wir mal, man macht eine Target-Übung vielleicht mit dem, weil man damit sehr gut Konzentration binden kann. Der kann das halt nicht von alleine aus lösen oder er bringt es nicht mit dem Geräusch als Signal in Verbindung oder sowas. Und da ist dann halt für eine Geräuschangsttherapie auch so dieser Managementbereich super wichtig, dass die Tierhalter den Hund auch wirklich gut begleiten und auch über ganz unterschiedliche Maßnahmen, auch ein guter Social Support, dass sie so der sichere Hafen sind für ihren Hund und dass sie ihn auch nicht bedrängen. Das sehe ich auch so häufig. Also YouTube ist ja voller ganz furchtbarer Videos.
Zu
Wo
jedem
irgendjemand
Thema.
panikt irgendwie, ja, und dann liegt da quasi noch tröstend ein Mensch drüber. Und jetzt nicht, will ich auch nicht falsch verstanden werden, natürlich so diese Denke, man darf den Hund nicht ansprechen, wenn er Angst hat, ist ja total überholt. Ne? Das meine ich auch nicht. Aber was einem Hund auch wirklich nicht gut tut, ist, wenn er bedrängt und belästigt wird. Also das heißt, wenn der Nähe sucht, soll er unbedingt Nähe haben. Aber wenn er halt, was weiß ich, er versteckt sich irgendwo und dann will er nicht in dem Versteck noch einen Menschen neben mir sitzen haben, ja, oder zumindest mal nicht mit Belästigung. Also sowas besprechen wir dann halt, ne? Und auch Geräuschabschottung, also halt mit den Hunden nicht voll in die Belastungssituation rausgehen und dann natürlich auch der Einsatz von angstlindernden Substanzen, dass halt solche Peak-Belastungen gemindert werden. Und gegebenenfalls auch nicht nur das. Wir haben natürlich auch einige Patienten bei uns in der Praxis, die therapiebegleitend und nicht nur an Peak-Belastung Medikamente bekommen, weil es ihnen einfach zu schlecht geht. Also unser Aufhänger ist das Hundewohlbefinden, ne? Und die haben häufig tatsächlich, wenn sie schwere Geräuschprobleme haben oder Geräuschängste haben, haben sie im Alltag kein gut genuges Wohlbefinden mehr, weil da reicht manchmal eine zugeschlagene Autotür oder irgendwas, ein Geräusch, was so vom Intensitätsgrad auch vielleicht aus unserer Denke total niedrig ist, was dann bei denen aber schon wieder Stress auslöst und sie in einen sehr schlechten Zustand versetzt. Also das wären so die, ich sag mal, jetzt in der Kürze hier so die gängigsten Sachen, die wir.
Also es ist ja, Angst ist ja so ein Thema, das lässt den Menschen ja nicht kalt. Ja, also wenn der Hund jetzt in ängstliches oder da reicht ja häufig auch ein unsicheres Verhalten fällt, dann zieht es häufig den Menschen komplett mit rein. Also der Mensch verliert so sich und das praktisch, wer ist denn der Mensch in dem Moment? Und er reagiert nur noch auf den Hund. Ja, ich finde, das hilft dem Hund nicht, aber das lässt sich bei dem Menschen auch nicht einfach abschalten. Denn der kann auch nicht Switch machen und kann dann sagen, jetzt reagiere ich da nicht auf den Hund. Also da ist ja so eine, da haben wir eine Kopplung zwischen Mensch und Hund, was dem Hund auch nicht hilft an der Stelle.
Ja, also so gut man es kann, sollte man auch in diesen schlimmen Situationen versuchen, so der Fels in der Brandung zu bleiben. Und es ist auch ja nicht nur, das ist ja ein psychischer Aspekt, den du angesprochen hast, was man ja aus Sorge oder Mitleid oder einfach, weil man es auch so schlimm findet, das anzusehen, dass man das kaum aushalten kann als Tierhalter. Aber es ist auch für viele Tierhalter tatsächlich ein absolut reales körperliches Management-Defizit. Ja, also wenn ein Hund eine Panikattacke kriegt, man ist gerade mitten auf dem Spaziergang und der Hund, der wiegt 45 Kilo und der ist im Fluchtmodus und will nur zum Auto oder nach Hause, das muss man auch erstmal halten können. Also und dann sind Hund und Halter häufig ja überhaupt nicht mehr harmonisch, weil das beides total schwierig ist. Also von der psychischen Stabilität, die zu erhalten für sich selber als Mensch, und den Hund dann zu managen, möglichst gefahrfrei und naja, diese ganzen Dramen mit, der war gar nicht gut genug gesichert und der schlüpft aus dem Halsband raus oder sonst irgendwas und flieht und entkommt. Die kennen wir ja leider zur Genüge. Das passiert natürlich auch regelmäßig und ist absolut Horror. Also Sicherung und auch halt das, also das Kraft-Masse-Verhältnis zwischen Hund und Halter muss auch in der Therapie mit berücksichtigt werden. Wie kann ich den Hund führen, dass es auch dem Menschen leicht wird, auch ein kräftiges Tier zu halten? Was sind da die Regeln für? Also wie viele Sicherungsmaßnahmen brauche ich an dem Tier, dass es nicht entkommen kann? All diese Aspekte gehören da auch natürlich alle noch mit rein, ja.
Eine Frage muss ich jetzt stellen. Für Welpen gibt es ja Geräusch-CDs. Ja? Also für wie sinnvoll hältst du diese Desensibilisierung auf Geräusche, und kann man diese CDs eventuell auch noch bei einem Hund einsetzen, der nicht in einer Kette von Geräuschen ist, sondern wenn es relativ frisch ist und er hat nur ein oder vielleicht zwei Geräusche, auf die er reagiert?
Also wir haben Hunde, mit denen mit solchen CDs Übungen umsetzbar sind. Das erfordert immer einen Test, bevor man das startet, weil man sonst ewig trainiert, ohne dass es irgendwas bringt. Die Mehrzahl der Hunde hat, also die können ganz gut unterscheiden zwischen Konservengeräusch und Realität, sodass halt das Training, ja, also einfach das Wichtige ist, man muss es mal angucken bei dem Hund, also diesen Test machen, reagiert er darauf? Der muss nicht paniken oder sowas, und das wollen wir natürlich auch nicht. Also solche Tests ist vielleicht noch wichtig, nie zu Hause bei sich machen, wenn es um den eigenen Hund geht. Wir testen das bei uns in der Praxis, weil wenn die Hunde dann wirklich sehr gestresst sind oder sogar eine Panikattacke kriegen, dann hat man keine Verknüpfung mit dem Wohlfühlbereich. Ja, das möchte man auf keinen Fall zu Hause überprüfen, also irgendwo völlig neutral, wo man vielleicht nie wieder sein wird, auf die Gefahr hin, dass der reagiert. Wenn er reagiert, kann man damit arbeiten. Wenn er eh nicht reagiert, kann man es gleich bleiben lassen. Und du hattest jetzt gerade als Therapietechnik die Desensibilisierung angesprochen. Da muss man wirklich sagen, so dieses, das bedeutet ja das ganz kleinschrittige Steigern von einem unterschwelligen Geräusch, was keine Belastung auslöst, bis halt zu der realen Stärke. Das ist eine Technik, die ist die Mühe nicht wert in diesem Sektor. Also das ist halt etwas, da würde man 10.000 Jahre mit trainieren, und es darf während der gesamten Therapiezeit halt nie zwischendurch ausgelöst werden auf nicht-therapeutischem Level, weil dann hat man die Angst voll wieder da. Also das ist eine Technik, die würde ich von der Agenda streichen, weil man damit wahnsinnig viel Zeit vergeudet, die man mit anderen sinnvolleren Therapieübungen, die dem Hund was bringen, also sei es halt so dieses Konzentrationsstärken oder an der Entspannung arbeiten oder auch manchmal einfache Sachen wie Beschäftigung so stark antriggern, dass der Hund wirklich richtig Bock drauf hat, irgendeinen Job zu machen, sei es jetzt schnüffeln oder sowas, weil das ist auch eine Form der Konzentration. Im Tierhalter sieht es aus wie Happy Spaß Level, aber das ist ja, also uns interessiert das, was im Hundegehirn passiert. Und wenn der auf den Job voll abfährt, dann haben wir den eigentlich abgeschottet, nicht hundertprozentig, aber zu einem guten Teil gegen äußere Einflüsse. Und wenn man das noch ein bisschen generalisiert, hat man das auch als Tool an der Hand. Also solche Sachen würde ich dann in den Vordergrund stellen, statt diesem schrittweisen Geräusch steigern. Hat auch tausend weitere Nachteile. Wir wissen, wie doll wir steigern müssen. Am Ende lösen wir mitten in der Therapieübung Angst aus und so weiter. Das ist einfach eine Technik, die ist unrealistisch, sie sauber hinzukriegen und deswegen von geringem Wert.
Würdest du dazu auch zählen, dass der Hund lernt, selbst Geräusche zu machen? Metallschüsseln ineinander oder so?
Also vor allen Dingen Jungtiere laut spielen lassen, ist ein gutes Tool. Also würde ich auf jeden Fall fördern, auch wenn es nervt. Also es nervt einen selber, wenn der Hund irgendwie so krachmäßig rumkaspert. Aber Kontrolle über eine Situation zu haben, ist halt ein totaler Anti-Angst-Mechanismus. Das heißt, wenn der Hund in seinem Rumgehopse mit irgendwelchen lauten Spielsachen oder wo er selber Geräusche produziert, sich wohlfühlt, stabilisiert das sein, also mit diesem konkreten Geräusch, stabilisiert das die Empfindung so, hey, habe ich positiv verknüpft, ne, hat voll Spaß gemacht. Ja, das ist aber eine Prophylaxe-Übung. Das kriegt man bei Hunden, die sehr ängstlich sind, schon kaum umgesetzt, weil die das meiden, das zu tun. Aber in der Prophylaxe wäre es super. Also halt Welpen oder Junghunde, die noch gar nicht irgendwie mit Problemen behaftet sind, die würde ich in dem Bereich fördern.
Also, ich habe mit meiner Hündin, also letztes Jahr war praktisch mein erstes Jahr mit ihr, wo wir richtig Silvester hatten. Also ja, davor hat kein Silvester stattgefunden. Also Silvester schon, aber kein Krach. Und dann war ich so ein bisschen erstaunt. Aha, okay, so schlimm ist das eigentlich, also bei ihr. Und ich habe dieses Jahr an Silvester, also ich habe auch ausprobiert, ihr solche Kopfhörer aufzusetzen, so einen Gehörschutz, habe ich auftrainiert. Aber was wirklich am besten geholfen hat, ist, wenn ich sie gemanagt habe. Also da hat ausgereicht, wenn ich sie Fuß geholt habe, sie ein bisschen Fuß hab laufen lassen, beim Gehen einfach nur einen Schau abgefragt habe. Also so dieses, wie konnte sie sich an mich festklemmen, sage ich jetzt mal. Also nicht, dass sie sich an mich randrückt natürlich, sondern es ist eine Form von Management. Was rufe ich bei dem Hund ab? Und was macht dem Hund in dem Moment auch Spaß? Und da konnte sie wirklich auch locker Futter nehmen.
Ja, das ist super. Also du als Profi jetzt, du hast also vielleicht nicht mal um das Silvester hinzukriegen, sondern du hast halt einen Hund, dem du die Sachen weit im Vorfeld gut beigebracht hast.
Ja.
Ja, das heißt, zu uns kommen teilweise halt Halter, ich sag mal Mitte Dezember wegen Silvester. Und nee, also manche Sachen könnte man sogar noch verbessern trainerisch, aber naja, dann müssen sie Geschenke kaufen und so weiter und so fort. Meine ich jetzt einfach nur mal so rein, wie verwuselt Leute im Alltag sind. Und dann haben sie nicht die Zeit, Übungen sauber genug und natürlich auch die Wiederholungsrate reicht oft auch im Leben nicht, um das dann zu halten. Also eine Empfehlung grundsätzlich wäre, viele Konzentrationsübungen mit dem Hund zu machen. Und es ist inhaltlich total egal, was, das, wo man Bock drauf hat. Du hast jetzt Fuß gesagt, Handtouch, Sitz und der Blickkontakt und sonst irgendwas. Es können total einfache Sachen sein oder halt Sachen, wo der Hund ein besonderes Talent wegen seines Rassetypus hat oder irgendetwas. Also da kann man wirklich die ganze Palette ausnutzen an Sachen, weil es nicht um den Inhalt geht. Es geht um dieses Kontakthalten und sich immer wieder dem Halter zuwenden, dass man auch ja den Hund so ein bisschen im Dunstkreis hält, um diesen Kontakt nicht zu verlieren, weil wenn der weit weg ist und da hat er Angst, dann ist halt Flucht wahrscheinlicher als das Rankommen. Also ja, perfekt gemacht, würde ich sagen.
Perfekt ist es vielleicht noch nicht, aber es ist ja eher so ein Ausprobieren. Aber ich werde da mal drüber nachdenken, was das vielleicht auch mit ihrem Darm zu tun haben könnte. Das ist ja schon auch spannend, was du sagst. Ja. Und würde ich auch allen mal, die da jetzt zuhören, ans Herz legen, dass sie da einfach mal offen sind, darüber nachzudenken. Das heißt ja nicht, man muss gleich aktiv werden und man muss sofort sich irgendwie die Unterstützung suchen, sondern einfach offen werden dafür. Mit meinem Hund könnte auch was anderes nicht stimmen. Und ich finde, wir können das von uns selbst nachvollziehen, wenn wir in irgendeinem Gelenk zum Beispiel Schmerzen haben, dann sind wir sofort instabiler. Und diese Schmerzen lösen grundsätzlich eine Unsicherheit aus, wo wir auf diverse Dinge schneller reagieren, als wenn wir das tun würden, wenn wir keine Schmerzen haben oder wenn wir uns nicht instabil fühlen.
Ja, und auch so Menschen, ich meine, die können ja drüber reden und das ist ja häufig so ein Level von gar nicht, dass es direkt furchtbare Angst macht oder sowas, sondern so man möchte es nicht da haben. Ja, also
Ja.
nicht Körper nicht, sondern man möchte jetzt nicht noch zusätzlichen Außenfaktor, damit möchte man sich nicht abgeben müssen. Ja, und so dieses Feeling von so, es ist mir zu viel. Ich habe mit mir selber genug zu tun. In meinem Körper ist nicht alles in Ordnung. Lass mich in Ruhe. So dieses Feeling, das wissen wir nicht genau, wie Hunde das fühlen, aber ich glaube, dass das von der Problementstehung ein ganz erheblicher Faktor ist. Das heißt, Geräusche sind sehr abstrakt und sehr unkontrolliert. Der Hund kann halt nur ganz wenige Geräusche selber kontrollieren, eigentlich ja nur, wenn er sie selber erzeugt. Ansonsten ereignen sie sich einfach und das Abstrakte macht sowieso eine höhere Angstchance beim Hund, dass er das nicht weiß, um was es geht und dass er auch nicht Kontrolle drüber hat. Und dann ist so dieses, ah, jetzt muss ich mich, es geht mir nicht gut von innen, jetzt muss ich mich damit auch noch auseinandersetzen. Und dann fängt es an, dass das negativ abgespeichert wird. Es war eine zu hohe Belastung für den aktuellen Zustand, den der Hund gerade hatte. Und dann ist man leider schon im Schritt, ab da ist eine Gefahr für so eine Kette. Ja, das kann auch im gleichen Geräusch stabilisiert werden. Es muss nicht unbedingt immer diese langen, so überspringenden Sachen haben, sondern dass ein Geräusch besonders negativ abgespeichert wird und es hat eigentlich keinen direkten Bezug zueinander. Also ja, so ein zu hohes
Ja.
Belastungslevel.
Ja, es ist natürlich auch, also ich komme nochmal zu dem Menschen, wie der Mensch da drauf reagiert. Weil ich vor kurzem auch die Situation hatte, da hat eine Hündin relativ schnell reagiert. Und die hat sich aber total schnell wieder gefangen. Und die Frau hat dann gemeint, guck, das hat jetzt schon gereicht und das war die Autotür, die da zugeknallt ist. Und dann habe ich gesagt, ja, bleib mal nicht stehen, geh mal einfach weiter. Also so selbst sich nicht daran zu beteiligen, erstmal, weil die Hündin sich ja sofort wieder, die hat einen kurzen Schreckmoment gehabt, aber ging dann weiter. Und das finde ich ist auch so ein Aspekt. Also hast du vorhin schon gesagt, man sollte so cool wie möglich sein und so entspannt wie möglich bleiben. Das muss man irgendwie als Mensch auch lernen, glaube ich.
Ja, also ja, und das hängt auch natürlich dann mit, was hat man schon erlebt mit diesem oder mit anderen Hunden
Ja.
zusammen? Und was auch, also ein Stressfaktor auf Menschenseite in diesem Themenbereich ist, oder nicht nur bei der Geräuschangst, sondern bei allen schweren Ängsten, dass halt, wenn sich das dann mal ereignet im Alltag und der Hund reagiert jetzt vielleicht sogar mit einer schweren Angst oder mit einer Panikattacke, dann klappt halt gar nichts mehr in dem Augenblick. Ja, das heißt, man hat vielleicht ganz tolle Sachen vorher trainiert und das hatte auch im Training immer super funktioniert, vielleicht auch im Alltag unter einer niedrigen Belastung. Und dann steht man da und der Hund, der kann nicht mehr auf seinen Namen reagieren, der kann keine Sitzübung machen, der kann gar nichts mehr, der ist wie ausgeschaltet in dem Moment. Der nimmt auch kein Futter, man kann auch nicht ihn aus der Situation irgendwie rausmanövrieren, weil der teilweise körperlich komplett blockiert. Also, und ich meine, kleinen Hund kann man wegtragen, großen halt nicht. Und da fühlt man sich als Halter völlig hilflos. Und das ist, also erstmal tut es einem natürlich leid, den Hund so zu sehen, aber man kennt auch für sich selber keine Lösung in dem Augenblick. Und das macht auch, wie soll man das sagen, das heizt so dieses schlechte Feeling auf beiden Seiten dann auch noch mal ganz massiv an, weil wenn sich der Halter in dem Moment so verzweifelt oder ja einfach komplett hilflos fühlt, er weiß nicht, wie er seinen Hund da jetzt irgendwie aus der Situation rauskriegt oder einfach nur verbessert oder dass diese Angst wieder aufhört oder sowas, weil nichts klappt, dann kann man auch nicht eine gute Ausstrahlung haben. Ja, man steht da einfach und ist belämmert, also so, das erleiden viele der Halter, wo der Hund schwer betroffen ist. Und
Ja.
das, ja, ist schlimm für alle, die das so erleben.
Das ist so. Das ist so. Denkst du denn, dass es so eine Lebensphase gibt, wo Geräuschempfindlichkeit auftritt? Also kannst du das sagen, dass da vielleicht so ein Alter gibt, wo es
Also,
schwieriger ist?
nee, was oft gesagt wird, ist, dass halt so in der fortgesetzten Jugendzeit, ne, so rund um die Pubertät, halt viele Ängste manifest werden. Und ja, also wir kriegen halt Hunde aller Altersklassen tatsächlich vorgestellt, also wirklich von Welpen bis ins Seniorenalter. Insofern kann ich das jetzt so aus Praxissicht nicht bestätigen. Und die Häufung rund um die Pubertätszeit, die sehe ich eigentlich auch wieder eher auf der körperlichen Seite so, ne? Vorher waren vielleicht auch schon kleine Vorläufer da, die man nicht unbedingt immer alle direkt realisiert. Und auch man hat vielleicht mal den ersten Hund und man weiß noch nicht, genug, ne? Oder einfach, man kann es auch noch nicht so zusortieren, was normal, was nicht normal, was eine Auffälligkeit. Und ich glaube eher, dass das so die Zeit ist, da hat sich schon bis in die Jugendzeit was angehäuft, ne? Von den Hunden, die schon von Anfang an labiler waren als andere sehr gut aufgestellte Welpen. Und das sehe ich eher so als wichtigen Punkt. Und auch vielleicht, also diese Häufung und auch die Häufung bei den Senioren, also Geräuschangst haben dann die Hunde irgendwann nicht mehr, die taub werden als Seniorenhunde, aber da gibt es noch so eine Phase dazwischen, wo Oldies, die ihr Leben lang völlig relaxed mit Geräuschen umgegangen sind, plötzlich geräuschängstlich werden. Und das ist auch wirklich wie so ein Klassiker. Das ist immer absolute Alarmstufe, nach körperlichen Sachen zu gucken, weil das ist natürlich unerklärbar, jetzt rein nur über Verknüpfung. Ja, wenn der Hund nie Probleme hatte, warum sollte er dann plötzlich ein Problem bekommen? Insofern, da wird dann halt leider auch oft nicht so richtig schnell gehandelt. Und man muss auch sagen, auf Tierärzteseite, wenn man jetzt nicht in dem Fachbereich tätig ist, wird es auch gar nicht empfohlen unbedingt. Also die Tierhalter, die können teilweise wie gar nichts dafür. Sie haben das vielleicht bei ihrem Haustierarzt schon angesprochen. Und da kommt aber nicht der Tipp, wir schauen den jetzt mal ganz besonders gründlich an, sondern der Tipp ist so, ja, Hundetraining dann halt mit Übung dagegen halten. Und das sind halt immer beide Aspekte, sonst klappt es nicht.
Also, jetzt habe ich einen wirklich sehr guten Überblick über das Thema Geräuschempfindlichkeit und auch Geräuschangst. Und für mich gibt es selbst da einige Dinge, über die ich nochmal gründlich nachdenken sollte. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das gehört für dich unbedingt noch mit rein in das Thema? Für mich ist es soweit jetzt rund für den
Also,
Moment.
ja, also mein Rat einfach an alle ist A, gute Prophylaxe. Müssen nicht unbedingt an die Geräuschangstübungen sein oder sowas, sondern einfach den Hund sauber führen, positiv ausbilden, dass der viel kann, dass man ihn gut lenken kann im Alltag allgemein. Und wenn man dann aber feststellt, der hat eine Empfindlichkeit, sofort mit einer Therapie starten oder ihn zumindest gründlich checken lassen. Vielleicht auch halt von einer Fachperson in dem Bereich und nicht nur einfach, ich sag mal, nur Training oder sowas, das reicht einfach nicht. Es sollten dann wirklich verhaltenstherapeutische Elemente dabei sein, um das so früh wie es geht im Keim zu ersticken oder so früh wie es geht halt einfach wieder zu verbessern, nichts schleifen lassen. Das macht die Therapie so viel umständlicher und halt, ja, und letztendlich auch. Zumindest mal am Start, wenn noch nicht genug klappt, was man sich erarbeiten möchte, nicht zögern, mit angstlösenden Substanzen den Hund zu unterstützen und da halt tierärztlichen Rat einholen und das auch gut checken.
Ja, vielen Dank dafür. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Was fasziniert dich denn daran, immer wieder neue Dinge zu erforschen, tiefer reinzuschauen? Hast du da zwei, kannst du das in zwei Sätzen zusammenfassen?
Also mich fasziniert, dass tatsächlich jeder Fall immer anders ist und natürlich auch bei meinen eigenen Tieren hat man immer was, was man noch nicht hatte. Ja, also leider manchmal oder
So ist
zumindest
das.
bei eigenen Tieren, ja, wo man dann ja es wird quasi wie nie langweilig oder sowas. Und was ich auch total faszinierend finde und was glaube ich auch immer so bleiben wird, ist halt je mehr man weiß und je mehr man sich mit einer Sache auseinandersetzt, entdeckt man Facetten, die man für wie nicht möglich gehalten hat oder die man völlig außen vor gelassen hat, wo man nie drüber nachgedacht hat. Und das ist am Anfang nicht da. Am Anfang denkt man manchmal, aber man weiß genug oder so eine, ja, so man weiß die Therapieschritte oder um was es auch immer gehen mag. Und erst wenn man sich so richtig einarbeitet, merkt man, ui, da ist aber sehr viel mehr dahinter, wo man nur einen winzigen Bruchteil von dem, um was es eigentlich geht, auf der Platte hatte. Und das finde ich spannend.
Ja, sehr schöne Schlussworte. Demut fällt mir dazu eines meiner Lieblingsworte, wenn ich denke, ich weiß schon genug zu irgendwas. Liebe Selina, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und was du mir und uns hier mit auf den Weg gegeben hast. Und ich freue mich total, dich in diesem Kontext oder in einem anderen mal wiederzusehen.
Ja, ich danke dir. Es hat viel Spaß gemacht
Ja.
und ich hoffe auch den Zuhörern.
Ja. Also wer mehr zu dir wissen möchte, da verlinke ich zu deiner Webseite hundefachwissen.de. Und wer zu mir noch mehr wissen möchte, der findet auch den Link zu meiner Webseite in den Shownotes. Liebe Selina, vielen Dank und einen schönen Tag dir noch. Tschüss.
Gerne. Für dich auch. Tschüss.